würde ich gern mir vor allen Dingen jetzt mal anschauen, was wir denn bisher gemacht haben. Das Thema war Googles PageRank und wir haben uns da bereits den Google-Ansatz angeschaut und der Google-Ansatz, das war nichts anderes als, nun komm schon, die PageRank-Eigenschaft zu definieren und da sind wir im Wesentlichen davon ausgegangen, dass das Renommee, das eine Webseite hat, in gleichen Teilen an die Seiten weitergegeben wird, auf die diese eine Webseite dann zeigt. Und das hat dann geführt, nachdem wir auch die zusätzlichen künstlichen Links eingeführt haben, und wir haben Beispiele gesehen, die das sehr nahegelegt haben, künstliche Links einzuführen, dass diese Renommee-Teilung, die führt dann letztlich auf dieses Gleichungssystem, eine lineare Gleichung für jede Webseite J. So, und das hatten wir dann im Wesentlichen den Google-Ansatz zur Renommee-Messung genannt und haben uns dann aber auch einen vermeintlich rivalisierenden Ansatz angeschaut, nämlich den Ansatz des Zufallssurfers. Und da würden wir einen Zufallssurfer einfach durchs Netz jagen und ihn auffordern, zufällig zu springen. Und zufällig zu springen heißt nichts anderes als bitteschön eine künstliche Kante nehmen. Und dann komme ich mit einer allerdings sehr, sehr kleinen Wahrscheinlichkeit, im Wesentlichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 durch Anzahl der Seiten, das sogar noch ein bisschen verkleinert, um den Faktor 1 minus d, komme ich von einer Webseite i auf eine Webseite j, beziehungsweise wenn ich tatsächlich einen Hyperlink nehme, dann wird diese Wahrscheinlichkeit des Sprungs sehr, sehr viel wahrscheinlicher, jetzt gewichtet mit dem Faktor d und die Wahrscheinlichkeit, sollte ich denn einen Hyperlink wählen, wäre dann 1 durch die Anzahl der ausgehenden Kanten, nicht? Und das ist genau an dieser Stelle wiederum die Teilungseigenschaft. So, und jetzt ist die Frage, wie hängen diese beiden Ansätze denn zusammen? Und das ist die Frage, die mich beschäftigen wird, aber auch die Frage, wie zum Teufel komme ich an diese Zahlen ran? Ja, denn die Gleichungssysteme, die Sie hier haben, die sind einfach viel zu groß, dass man wirklich mit gaußscher Eliminierung versuchen könnte, eine sogar nur approximative Lösung zu erhalten. Ja. So, jetzt ist die Frage, bitteschön, was ist der Zusammenhang? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie gesagt, die Frage der Berechnung. Und um diese Fragen zu beantworten, möchte ich mich zurücklehnen und eine allgemeinere Perspektive annehmen. Diese allgemeinere Perspektive ist die, dass ich sage, ich habe einen Graphen, gerichteter Graph, und auf diesem Graphen habe ich eine Übergangsmatrix. So, und was heißt das Übergangsmatrix? Ich habe den gerichteten Graphen und dann habe ich nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten, die mir sagen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich denn von einer Webseite I zu einer Webseite J komme. Und ein Beispiel für eine solche Markov-Kette nochmal erinnert daran, und zwar hier am Beispiel des Gamblers Ruin Problems. Dann geh weg. Okay. So, und da haben wir einen Spieler, der mit einem Kapital von K antritt gegen ein Casino, das ein Kapital von Groß N hat. Wir nehmen an, dass wir ein faires Spiel haben, was natürlich totaler Kakolores ist. Ja? Eine solche Annahme wird alle Casinos dieser Welt kurz über lang in den Ruin treiben. Aber nehmen das trotzdem jetzt erstmal an. Ein faires Spiel, ich setze einen Euro, das Casino setzt einen Euro und dann wird mit Wahrscheinlichkeit ein Halb entschieden, bitteschön Casino gewinnt, sackt meinen Euro ein oder bitteschön ich gewinne, sackt den Euro des Casinos ein. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt 2 Euro habe, mit Wahrscheinlichkeit ein Halb gewinne ich und werde 3 Euros haben. mit Wahrscheinlichkeit 1,5 verliere ich, wir haben den gerichteten Übergang, und ich werde nur noch 1 Euro haben. Und dann kommt die Besonderheit, sollte ich tatsächlich mit 2 Euros begonnen haben, mein Kapital ist 2 Euro und ich bin halt ein großer Optimist, das Casino zu knacken. Wenn ich mit 2 Euro begonnen habe, beim ersten Mal verliere, bin bei 1 Euro, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 verliere ich. Beim zweiten Mal, wenn ich da verlieren sollte, wieder mit Wahrscheinlichkeit 1,5, bin ich jetzt bei 0 Euro. Ja, dann bin ich bankrott. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1 bleibe ich bankrott. Nicht? Und genau dasselbe Verhalten auf der anderen Seite. Sollte ich das Casino schon ziemlich in die Enge getrieben haben, das heißt, ich als Spieler habe jetzt sogar bis auf 1 Euro das gesamte Kapital des Casinos an mich gerissen, mit Wahrscheinlichkeit 1,5 habe ich dann das Casino geknackt. Ist das Casino geknackt? Ja, Wahrscheinlichkeit 1, bleibt das Casino geknackt. Nicht? Und nicht dieser Begriff der Markov-Kette, das ist, ich habe die Übergangsmatrix und dann habe ich den Graphen und ich muss mir ja anschauen, das geordnete Paar, weil das sind die beiden wesentlichen Dinge, das geordnete Paar von Graph einerseits und Übergangsmatrix andererseits, dieser Begriff, der verliert ja wirklich das Grauen, wenn Sie sich einfach mal anschauen, wie in einer konkreten Situation das aussieht, ja, und das ist einfach vernünftig. So, und wenn man, ich möchte Sie jetzt einfach mal so ein bisschen informieren darüber, ob es sinnvoll ist, gegen ein Casino anzutreten oder nicht. Die Ergebnisse, die werde ich nicht weiter argumentieren, nicht weiter beweisen, sondern einfach zu Ihrer Information. So, was würden Sie denken? Ihr Kapital ist groß K, das Casino hat ein Kapital von groß N. Was wäre Ihre Chance, tatsächlich das Casino zu knacken? Ja, Sie haben ein Kapital von groß K, das Casino hat ein Kapital von groß N und insgesamt haben wir dann groß K plus N. Was denken Sie, das Spiel ist fair, was denken Sie, wäre Ihre Chance, das Casino tatsächlich zu knacken, die Bank zu knacken? Einfach mal Bauch sprechen lassen. Wenn Sie mit 1 Euro antreten, dann sieht das zuerst ziemlich bescheiden aus. Nach 1 Schritt bin ich möglicherweise schon bankrott. Aber wenn ich jetzt den 2. Euro gewinnen sollte, dann bin ich schon mal hier. Und wenn ich ja nochmal Glück habe, dann habe ich sogar den 3. Euro und dann kann ich ruhig 2-mal verlieren. Ja? Also, was würden Sie sagen? Was sagt der Bauch? Mit welcher Wahrscheinlichkeit werden Sie das Casino bei einem fairen Spiel tatsächlich knacken können? Irgendjemand Mutiges? Stellt sich raus, das ist sogar eine verdammt gute Wahrscheinlichkeit, nämlich mit der Wahrscheinlichkeit im Wesentlichen proportional zum Kapital, das Sie haben. Was Sie anschauen müssen, das ist das Kapital geteilt durch das Gesamtvermögen, ja, groß M, das Gesamtvermögen, Ihr Vermögen, mit dem Sie antreten und das Vermögen des Kapitals. Das heißt, wenn Sie auch nur mit 1 Euro antreten, das Casino hat 1 Million, mit 1 zu 1 Million bekommen Sie 1 Million. Also wissen Sie, wenn ich mit 1 zu 1 Million 1 Million bekomme und dafür 1 Euro auf den Tisch legen muss, jeden Tag bin ich beim Casino, lege meinen 1 Euro dann auf den Tisch und würde dieses Spiel spielen. Naja, und das ist natürlich dann auch der Grund dafür, dass kein Casino dieser Welt ein solch faires Spiel tatsächlich spielen wird wollen. Und was aber jetzt interessant ist, was passiert, wenn dieses Spiel unfair ist? Und zwar unfair in dem Sinn, dass Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit ist nicht mehr genau 1,5, sondern ein klitzeklein wenig unter 1,5. Ja? Und das Casino auf der anderen Seite hat dann natürlich die Komplementärwahrscheinlichkeit ein klitzeklein wenig über 1,5. So, und dann kann man zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie wieder die Bank sprengen, ja, diese Wahrscheinlichkeit ist durch diesen Ausdruck gegeben. Ja? Warum das so ist, das lasse ich vollkommen offen. Was man dann weiter sich überlegen kann, und das ist eine ganz, ganz simple Überlegung, bitteschön, der Bruch, den ich hier stehen habe, der ist beschränkt durch den Quotienten an dieser Stelle. Und dann habe ich natürlich dieselbe Basis in Zähler wie auch in Nenner. Das heißt, was da steht, ist das. Und jetzt gucken Sie sich das mal an. Das ist die Katastrophe pur. Weil das Q, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Casino in einem Zug gewinnt, größer als ein halb. Das P ist Ihre Wahrscheinlichkeit, kleiner als ein halb. Q durch P ist eine Zahl größer als 1. Jetzt wird diese Zahl größer als 1 genommen und zur Potenz n erhoben. Was das bedeutet, ist nichts anderes, die Erfolgswahrscheinlichkeit fällt tatsächlich exponentiell. Vorher war es, wenn Sie so wollen, linear in Ihrem Einsatz und jetzt ist es exponentiell fallend mit dem Vermögen des Casinos. Nicht? Und wenn das Casino 1 Million Euro hat, dann haben Sie hier oben im Exponenten 1 Million stehen und das tut richtig, richtig weh. Wer Glücksspiele im Casino spielt und nicht irgendwelche versteckten Eigenschaften, bei Blackjack gab es mal eine solche versteckte Eigenschaft, mit der Sie tatsächlich das Casino in die Knie zwingen konnten. Wer keine solche versteckten Eigenschaften ausnutzt, ist selber schuld. Okay. Das nächste Beispiel. Wir hatten natürlich schon als allererstes Beispiel uns angeschaut den Zufallsserver. Ne? Wir haben das Gambler-Ruin-Problem uns angeschaut, gerade, und haben uns dann Gedanken darüber gemacht, ob ein rasenschneidender Roboter denn tatsächlich, wenn er sich zufällig verhält, den gesamten Rasen wird schneiden können. Und sind jetzt bei der Ehrenfestkette. Was ist die Ehrenfestkette? Die Intuition ist die folgende, dass ich durch eine Membran getrennt zwei Substanzen habe. Moleküle, die haben also, diese beiden Substanzen bestehen dann aus Molekülen. Hier habe ich meine Membran. Und die Moleküle würden dann über die Membran von der einen in die andere Substanz wandern. Und ich nehme dabei an, dass tatsächlich in jedem Schritt genau ein Molekül wandert. Ja, das ist in der Modellierung eine sehr starke Vereinfachung, aber trotzdem kann man dann sich überlegen, dass die Phänomene, die tatsächlich auftreten, wiedergespiegelt werden. Und darauf kommt es ja an. Also, Moleküle wandern über die Membran zwischen den beiden Substanzen und die Wahrscheinlichkeit, dass eines der Partikel ausgesucht wird oder Moleküle ausgesucht wird, ist genau 1 durch Anzahl der Moleküle. Wir reden darüber, dass genau eines der Partikel ausgesucht wird. So, und jetzt möchte ich Ihnen einfach, das lasse ich mal alles aus, jetzt zeige ich Ihnen die Markov-Kette grafisch. So, was ist die Situation, wenn ich hier im Zustand 0 bin? Im Zustand 0 habe ich tatsächlich, sind alle Partikel von der ersten in die zweite Substanz gewandert. Das heißt, wenn ich jetzt, Sie müssen sich hier vorstellen, da ist nichts mehr an Molekülen auf der linken Seite, alles ist auf die rechte Seite gewandert. Wenn ich jetzt irgendein Molekül auswähle, ist das ein Molekül der rechten Seite. Das heißt, mit Wahrscheinlichkeit 1 komme ich von dem Zustand, ich habe nichts, in den Zustand, ich habe ein Molekül. Na? Und Sie sehen, mit Wahrscheinlichkeit 1 bin ich jetzt im Zustand, ich habe jetzt ein Molekül. Molekül auf der linken Seite. Ja? Und so sollten Sie auch die Zustände interpretieren. Zustand 0 sagt nichts auf der linken Seite. Zustand 1 sagt ein Molekül auf der linken Seite. Und was sollte denn die Wahrscheinlichkeit sein, wenn wir ein Molekül auf der linken Seite haben, dass wir tatsächlich im zweiten Schritt ein zweites Molekül haben? Naja, da müssen wir uns überlegen, was ist die Situation? Die Situation ist, ich habe gerade ein Molekül bekommen. Jetzt wird wieder ein Molekül gezogen und mit natürlich ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit ist das nicht dieses eine Molekül. nämlich mit der Wahrscheinlichkeit, Komplementwahrscheinlichkeit zu 1 durch n. Das heißt, was ich hier habe, Komplementwahrscheinlichkeit zu 1 durch n, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus 1 durch n, komme ich jetzt von einem Molekül links auf zwei Moleküle links. Ja? Und das ist die Markov-Kette dazu. Okay. So, was möchte man gerne wissen, zum Beispiel für die Ehrenfestkette? Mit welcher Wahrscheinlichkeit besitzt die linke Seite genau L-Partikel? Nicht? Man möchte einfach schauen, was passiert über einen sehr, sehr langen Zeitraum und möchte dann sagen, okay, ich kann sagen, wie viele Partikel links, wie viele Partikel rechts auftauchen werden. Nicht genau, nicht exakt, aber bis auf kleine Variationen kann ich das schon genau festlegen. Und tatsächlich die Theorie der Markov-Ketten, die wir jetzt betrachten werden, wird eine solche Frage mit Leichtigkeit beantworten können. So, weitere Anwendung. Das ist die Theorie der Warteschlangen. Da haben Sie, nehmen wir an, eine einzige Kasse, eine Supermarktkasse. Wir haben allerdings eine sehr große, in diesem Fall unendlich große Kette, weil wir haben für jede Zahl einen Zustand. Und ich möchte annehmen, dass mit Wahrscheinlichkeit, setzen Sie mal k gleich 0, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 kein neuer Kunde kommt. K gleich 0. Dass mit Wahrscheinlichkeit 1/4 k gleich 1 genau ein neuer Kunde kommt, 1/4 genau einer, 1/8 genau 2. So, hier ist die Markov-Kette. Das Ding sieht ein bisschen gefährlich aus, aber was macht es denn? Es sagt, naja, wenn da niemand wartet an der Kette, an der Kasse, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 kommt da auch niemand. Das heißt, ich bleibe weiter mit wahrscheinlich als Kassierer, ich bleibe weiter mit Wahrscheinlichkeit 1/2 unbeschäftigt. Mit Wahrscheinlichkeit 1/4, und wir sind jetzt an diesem Link, mit Wahrscheinlichkeit 1/4 kommt aber ein Kunde und der muss im nächsten Zeitschritt abgearbeitet werden. Es könnte aber auch sein, dass zwei Kunden kommen im nächsten Zeitschritt, das passiert mit Wahrscheinlichkeit 1/8 und dann warten zwei. Ja, und mit Wahrscheinlichkeit 1/16, das geht dann so weiter, kommen nicht nur zwei neue Kunden, sondern es kommen drei neue Kunden und wir springen von 0 auf den Zustand 3. Und Sie sehen natürlich, ich habe um alle möglichen Längen von Warteschlangen mir anschauen zu können. Ich habe unendlich viele Zustände. So, was möchte man gerne wissen? Tja, man möchte sehr gerne wissen, wie lang ist die erwartete Länge einer Warteschlange? Ja? Denn das Problem ist natürlich, wenn ich auf einen Schwung, man könnte sagen, naja, sehr kleine Länge, aber wenn ich auf einen Schwung tatsächlich viele Kunden bekomme, dann muss diese lange Warteschlange erstmal abgearbeitet werden und wenn dann während der Abarbeitungszeit neue Kunden hinzukommen, weiß der Teufel, was da passiert. Was ist die erwartete Länge der Warteschlange als wichtige Frage? So, was ich Ihnen jetzt vormachen möchte, das mit Ihnen betrachten möchte, das sind drei oder vier Folien. Und das ist wirklich das A und O, das technische A und O der Markov-Ketten. So, und worum geht es? Es geht um das Matrix-Vektor und um das Matrix-Produkt. Matrix-Vektor-Produkt haben wir an dieser Stelle. Wir haben einen Vektor x, den transponieren wir, um daraus einen Zeilenvektor zu machen und multiplizieren diesen Vektor mit einer Matrix A. Das heißt, nicht, wenn wir uns das anschauen, dann passiert da was ganz Einfaches. Dann habe ich hier das y transponiert und nehme das mit dem a mal. Das entspricht der Situation, dass ich einen Zeilenvektor habe und multipliziere den mit einer Matrix. Nicht? Und das heißt, wenn ich jetzt hier an der i-ten Position bin, Quatsch. Wenn ich an der, ja, dann bekomme ich hier ein Ergebnis. Und wenn ich an der i-ten Position des Ergebnisses bin, hier die i-te Position, dann bedeutet das, dass ich diesen Zeilenvektor zu multiplizieren habe mit der Eaton-Spalte. Nicht? Und den Zeilenvektor, das ist ja dieser Vektor x, zu multiplizieren mit der Eaton-Spalte, das bedeutet, dass ich hier mir anschaue, das a1i, das a2i, das ani, ja, und dann das entsprechende Produkt berechne. So, was ich jetzt hoffe, klar wird in den nächsten 5 Minuten, warum, wenn die Mathematiker es nicht vor ein paar hundert Jahren erfunden hätten, wir, die Informatiker, es erfunden hätten. Ja? Dass das kein wirklich formales, künstliches Konzept ist, sondern dass das auch vom Standpunkt der Informatik vollkommen natürlich ist. So, das ist das Vektor-Matrix-Produkt, das Matrizenprodukt. Was ich an dieser Stelle habe, ich habe 2 Matrizen, A und B, und möchte mir anschauen, das Produkt von A und B, und hätte dann natürlich die Situation, dass ich eine Matrix habe, A, eine Matrix B, und würde dann wie rechnen müssen? Ich muss, um den Eintrag in Zeile I und Spalte J der Produktmatrix zu bestimmen, würde nichts anderes tun, als die ite Zeile multiplizieren mit der J-Spalte. So, und das kann man jetzt im Wesentlichen so nehmen, wie ich das Tanzen genommen habe. Ja? Also man muss dann einen Schritt nach vorn tun aus irgendwelchen Gründen und sich dann in gewisser Weise noch versuchen, elegant zu verhalten, was mir durchaus schwer gefallen ist. Aber das sind Tanzschritte, die man vielleicht auswendig lernen muss. Oder aber man begreift, dass dieser Tanz die natürlichste Sache der Welt ist. Ja? Und jetzt versuche ich, die natürlichste Sache der Welt zu beschreiben. So, warum reden wir über das Vektor-Matrix-Produkt? Nehme an, dass ich eine Markov-Kette habe. Das ist die Kette G, P. Ja, das ist der Graph G und das ist die Übergangsmatrix groß P. So, und die Frage, die ich mir stellen möchte, ist ganz, ganz einfach. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind wir nach einem Schritt im Knoten J? So, was ich mir anschauen möchte, das ist die Kette. Hier ist die Kette. Und ich möchte meine Aufmerksamkeit auf den Knoten J konzentrieren. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Knoten J lande? In einem Schritt. Zuerst einmal muss ich wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich denn überhaupt an irgendwelchen Knoten bin. Und wenn ich mir den Knoten I anschaue, dann wird hier angenommen, bitteschön, du bist mit der Wahrscheinlichkeit Pi I in diesem Knoten. Also, festhalten, mit Wahrscheinlichkeit Pi I sind wir im Knoten I. So, und jetzt ist meine Frage, was passiert in einem Schritt? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich Nummer 1 in dem Knoten I sind? Wissen wir. Das ist Pi. Und Nummer 2, dass wir dann auch noch den Sprung zum Knoten J tun. Die Wahrscheinlichkeit, den Sprung zu tun, hey, das wissen wir, das ist Pij. Die Übergangsmatrix sagt mir, was denn die Sprungwahrscheinlichkeit ist. So, und wenn ich mich jetzt frage, was ist denn die verdammte Wahrscheinlichkeit, dass ich im Knoten J lande, dann muss ich von einem Knoten, irgendeinem Knoten I ausgehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dem Knoten I ausgehe, ist nach Annahme Pi. Und dass ich dann bitteschön den Sprung tue. Und die Sprungwahrscheinlichkeit ist Pij. So, ich habe versucht zu sagen, wenn die Mathematiker das Vektor-Matrix-Produkt nicht erfunden hätten, wir hätten es erfunden. Ja? Warum? Ja, Entschuldigung, das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, im Knoten J zu landen. Und das hier ist nichts anderes als Vektor-Matrix. Das ist tatsächlich nichts anderes als der Vektor Pi multipliziert mit der Matrix groß P, der Übergangsmatrix, und dann schaue ich mir von diesem Produkt die j-te Komponente an. Das ist es. Ja, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie treiben Forschung über zufälliges Verhalten. Und das einfachste Phänomen, was man sich dann anschauen sollte, ist, wie denn eine Irrfahrt, welche Eigenschaften eine Irrfahrt hat. Nicht? Und dafür muss ich mir natürlich anschauen, was passiert in einem Schritt. Und da wird mir gesagt, Mensch, wenn du weißt, dass du bisher in einer Verteilung Pi bist, was passiert in einem Schritt drauf? Jetzt möchte ich diese hier, an dieser Stelle, diese Beobachtung, die möchte ich verallgemeinern. Wenn ich weiß, dass ich gegenwärtig in einer Verteilung Pi bin, heißt, mit Wahrscheinlichkeit Pi i bin ich im Zustand i. Was ist die Wahrscheinlichkeit im nächsten Schritt? Na, ist doch klar. Das ist Pi mal P und dann die j-te Komponente. Ja, und die gnadenlos tolle Beobachtung, und das ist auch der Grund, warum das Vektor-Matrix-Produkt eine solche entscheidende Rolle hat, die Beobachtung ist, im nächsten Schritt bist du in Pi mal P. Das ist ganz, ganz einfach, tatsächlich die Wahrscheinlichkeiten zu beobachten. Im Pi bin ich gewesen, im nächsten Schritt in Pi mal P. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Und im zweiten Schritt, bitteschön? Also, ich bin anfänglich, und diese Frage müssen wir jetzt noch beantworten. Anfänglich ist Pi die Wahrscheinlichkeit, die gegebene Wahrscheinlichkeit. Ne, und das heißt, ja, ich nehme an, dass ich vielleicht eine Irrfahrt laufen lasse und dann unterbreche ich sie zu irgendeinem Zeitpunkt. Und dann nehme ich an, bitteschön, zum Zeitpunkt des Unterbrechens der Kette, der Irrfahrt sollte ich sagen, ist Pi die Wahrscheinlichkeit, Pi i die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt gerade im Knoten i gelandet bin. So, im nächsten Schritt. Im nächsten Schritt, was ist da? Die Wahrscheinlichkeit haben wir gerade beobachtet, Pi mal P. Und was passiert im nächsten Schritt? Naja, da stelle ich mir doch einfach mal vor, dass das Pi mal P das Pi wäre. Dann wäre das Resultat im nächsten Schritt nichts anderes als, ich muss das P nehmen und dann muss ich den Wahrscheinlichkeitsvektor, den ich habe, das ist das Pi mal P, mit dem P multiplizieren. Das ist genau die Beobachtung, die wir gerade gemacht haben, aber jetzt weitergeführt. Und Entschuldigung, wer bist denn du? Naja, ich bin das Pi mal P Quadrat. So, und jetzt wird es kriminell gut, ja? Weil wir können jetzt sogar sagen, wie die Kette sich in zwei Schritten verhalten wird. Und wie, bitteschön, in drei Schritten, da gehört keine große Fantasie dazu, zu sagen, in drei Schritten ist das nicht Pi mal P Quadrat, die Wahrscheinlichkeitsverteilung in einem gewissen Knoten zu sein, sondern es ist Pi mal P hoch 3. So, und genau das ist jetzt auf der letzten Folie die Aussage, wir möchten die Markov-Kette, irgendeine Markov-Kette, k-Schritte lang beobachten und dann ist die, wenn ich mit irgendeiner Anfangsverteilung beginne und das sei die Wahrscheinlichkeitsverteilung Pi, ne, dann sage ich halt, zum Zeitpunkt 0 bist du dann halt die Anfangsverteilung. Und dann lasse ich die Kette einen Schritt lang arbeiten. Der macht nicht den einen ersten Schritt, sondern ich stelle mir vor, ich habe K-Schritte bereits gelaufen. Dann bin ich an einer Verteilung Pi oben K gelandet und jetzt noch einen zusätzlichen Schritt. Ja, dann bin ich aber in der Verteilung Pi oben K nach K-Schritten noch einen Schritt und das ist das Pi K plus 1. Und wenn ich diese Rekursion jetzt einfach weiterlaufe, nicht, dann bekomme ich doch die Aussage, Mensch, das ist doch, und damit kommen wir zur Analyse von Rekursionsgleichungen, ja, das ist an dieser Stelle sehr, sehr hilfreich. Wenn ich doch weiß, dass das Pi K plus 1 nichts anderes ist als das Pi K und dann noch einen Schritt gelaufen und ich genau mit derselben Rekursion das Pi oben K mir anschauen kann, weil Pi oben K, was bist denn du? Du bist nichts anderes als Pi oben K minus 1 mal P. Und dann noch das P erinnert, ja. Das heißt, wer bist denn du? Du bist das Pi oben K minus 1 mal den P Quadrat. Ja, und wenn ich jetzt einfach die Schritte, das Pi oben K minus 1 entwickle, wenn ich all diese Schritte ausführe, dann komme ich letztlich runter auf das Pi oben 0 und bitteschön, was ich habe, ist P hoch K plus 1 in diesem Fall. Ja, und ich muss nur die Matrizenmultiplikation wissen und dann weiß ich, was passiert. Ja, aber das ist die zentrale Botschaft. Wenn wir verstehen wollen, was in einer Markov-Kette vor sich geht, bitteschön, ich muss verstehen Matrix, besser gesagt Vektor-Matrix-Produkt und ich muss verstehen an dieser Stelle Matrizenprodukt, besser gesagt die Matrizenpotenz. Da habe ich alles verstanden. Da kann ich sagen, was die Kette tun wird. So, mehr möchte ich nicht machen. Und wir kämen dann schon in die Fragestunde. Okay. So, hat es Fragen Ihrerseits? Okay, Blatt 9. Wir schauen uns an Fragen zum Bereich Markov-Ketten und haben als erste Frage Aufgaben zum Peer-Review, das heißt vor allen Dingen zur PageRank-Eigenschaft aufgeschrieben. Was habe ich denn hier? Ich habe einen exemplarischen Webgrafen, der hat 4 Knoten. Und die erste Aufgabe sagt, bitte dann schau dir doch mal an, für diese 4 Knoten, Dämpfungsfaktor, angenommener Dämpfungsfaktor ist 1,5, schau dir bitte an, für diese 4 Knoten, was denn nun die Übergangsmatrix ist. Teil 2, dort sehen Sie eine PageRank, eine Verteilung, PR, die Aufgabe sagt, bitteschön verifizieren, dass Sie tatsächlich die PageRank-Eigenschaft besitzen. Nicht? Und wenn wir zurückgehen, was ist die PageRank-Eigenschaft? Das steht hier. Und die PageRank-Eigenschaft, nicht, das ist nichts anderes als die Aussage, dass der PageRank-Vektor ein Gleichungssystem erfüllt. Das heißt, was Sie machen müssen, Sie müssen schauen, dass Sie, dass Sie das Gleichungssystem aufgeschrieben bekommen und dann auswerten, ja? Dass dieses Gleichungssystem tatsächlich von diesem Vektor erfüllt wird. So, dann haben wir eine weitere in Teil C eine weitere Frage und diese Frage sagt, bitteschön, was passiert denn, wenn du hier für den Knoten 3 noch eine Eigenschleife dazusetzt? Was passiert mit dem PageRank-Vektor? Welche Komponenten werden größer? Welche Komponenten werden kleiner? So, und die Aufgabe endet mit einer Frage, die im Wesentlichen nur in Erinnerung rufen soll, was denn überhaupt die Rolle dieses Dämpfungsfaktors ist. Ja? Und die Frage ist, was passiert, wenn der Dämpfungsfaktor trivial ist, null, beziehungsweise null ist ganz, ganz ekelhaft, wenn er 1 ist, am anderen Extrem liegt. Okay, Fragen zu dieser Aufgabe? Ja, was ich dann gleich vorhabe, ist mir entsprechende Aufgaben aus dem Skript anzuschauen. Dann möchte ich dann auch eine, ganz kurz allerdings nur eine Aufgabe vom ähnlichen Kaliber vornehmen. Haben eine zweite Aufgabe zum Zufallssurfer. Diesmal ist nicht der Webgraph gegeben, sondern die Matrix ist gegeben und es wird gesagt, was der Dämpfungsfaktor ist. Kann ich von der Matrix und dem Dämpfungsfaktor tatsächlich herausfinden, was denn der Graph der Kette ist? Ja, der Webgraph ist nicht der Graph der Kette. Der Graph der Kette ist immer trivial, das ist der vollständige Graph. Sondern die Frage ist, was bitteschön ist der Webgraph? So, und jetzt was ganz, ganz Fieses. Berechnen Sie, wo sich der Surfer mit welcher Wahrscheinlichkeit nach einem Schritt aufhält. Und das heißt, ich müsste das Pi oben 1 berechnen und das ist durchaus nicht weiter schlimm. Und dann berechnen Sie, wo sich der Surfer nach 2 Schritten aufhält und das geht auch noch. Teil 2, für welche Matrix P gilt diese Eigenschaft? Ich habe natürlich gerade, wenn Sie ein gutes Gedächtnis haben, dann sagen Sie, ja, hat er mir doch gerade noch erzählt. Jo, hat er. Schlimm wird es hier, Pi hoch 10. Da müssen Sie die 10. Potenz einer Matrix ausrechnen. Ja? Und unter schlimmen Dingen ist das eines der schlimmsten, was Sie machen können. Und dazu raten wir stark an. Das ist einen Matrix-Matrizenrechner zu benutzen als Hilfsmittel. Und den Matrizenrechner, den habe ich mal hier aufgemacht. Und da sehen Sie, was das Ding so alles kann. Der kann zum Beispiel hier auf der linken Seite lineare Gleichungssysteme lösen. Macht er mit links. Was kann der denn noch? Der kann, wenn Sie ihn dazu auffordern, hier haben wir die Matrix A, dort haben wir die Matrix B. Ach, der rechnet Ihnen auch mal gern das Matrizenprodukt aus. Ja, und wie kriege ich das hin, dass er die 10. Potenz ausrechnet? Mal gucken, ob ich das hinkriege. 3, ich mache mal eine 2x2 Matrix, ja. 3, 6, 2 und 0, ups. Nee, ich will dich nicht. 0. So, jetzt nehme ich die Matrix A und möchte, jetzt erzählen Sie mir, wie mache ich das? A hoch 10. Bitte? A, Dach. Das Dach habe ich gesucht. 10, ja? So, dann wollen wir mal schauen. Also das müsste so in der Größenordnung von, pups, ach, das wird schon eine verdammt große Zahl sein, ja? Aha. Und Sie sehen unten, ja, wird das Ergebnis geliefert. Es ist diese 2x2 Matrix. 60.000 ist der, ups, und dann haben wir da noch eine 350.000, ja? Also der Matrizenrechner, der rechnet Ihnen alles aus, was Sie denn so wissen wollen, ja? Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Also an dieser Stelle, nicht, wenn Sie wissen wollen in Römisch 3, was denn in der Kette passiert nach 10 Schritten, ne, da fragen Sie bitte schön den Matrizenrechner. So, und hier im Teil C, da wird gesagt, bitteschön, und was, bitteschön, wenn du bestimmt hast, die Markov-Kette, die zu dieser Webmatrix gehört, Dankeschön. Wenn Sie bestimmt haben, den Graphen, der zu der Webkette gehört, ja, dann wird gesagt, und was ist denn nun tatsächlich der PageRank-Vektor? Ja, was ist der Gleichgewichts, was ist die Gleichgewichtsverteilung? Dazu ist jetzt allerdings das lineare Gleichungssystem aufzustellen und das Gleichungssystem ist zu lösen. Und wie macht man das? Das ist ja letztlich ein unangenehmes Gleichungssystem möglicherweise. Ist es unangenehm? Wir haben aber nur 3 mal 3. Ne? Das ist gar nicht mal so unangenehm, aber trotzdem, da können Sie das Tool fragen. Ne? Und das Tool wird dann Ihnen eine entsprechende Antwort geben. Ja? Also hier geht es in Teil C wirklich nur darum, dass Sie das Gleichungssystem richtig aufschreiben. Ne? So, eine Anwendung, und ich denke, das ist eine ganz hübsche Anwendung. Carla betreibt ein Carsharing-Service in Frankfurt. Wir haben 3 Standorte. Wir haben die Standorte Bockenheim, Hauptbahnhof und Riedberg. Und an diesen Standorten werden dann Autos tatsächlich verliehen. Und an diesen Standorten, nicht am notwendigerweise selben Standort, sind die Autos dann auch wieder zurückzugeben. Und da sehen Sie eine Reihe B, H und R von Aussagen. Wissen Sie, es tut mir leid, aber das stört, Entschuldigung, das stört, ja, es stört. Hier haben Sie eine Reihe von Aussagen, zum Beispiel über Bockenheim. Und in Bockenheim wird gesagt, 75% aller ausgeliehenen Fahrzeuge werden wieder in Bockenheim abgegeben. Nur 1/6 der in Bockenheim ausgeliehenen Wagen werden am Hauptbahnhof abgegeben. Wird irgendetwas ausgesagt über Riedberg? Nur über Bockenheim, nur über Hauptbahnhof und nichts über Riedberg, oder doch? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ne? Also es ist natürlich so, dass wenn Sie nicht am Hauptbahnhof abgeben und nicht in Bockenheim, dann sollten Sie besser in Riedberg abgegeben haben oder Sie haben die Polizei auf Ihrer bei sich klingeln. Ja. Naja, und entsprechende Aussagen hier, wo Ihnen gesagt wird, naja, wenn du beim Hauptbahnhof dir anschaust, was denn zurückgegeben wird, dann ist die Aussage, 2 von 3 Kunden, die am Hauptbahnhof ausleihen, geben es am Hauptbahnhof oder am Riedberg wieder ab. Aber nicht wo denn zum Teufel, am Hauptbahnhof oder am Riedberg, sondern nur ein oder. Und zwar 5-mal so häufig am Hauptbahnhof wie am Riedberg. Naja, das schreit ja im Wesentlichen danach, dass ich mir überlege, bitteschön, was ist die genaue Wahrscheinlichkeit? Ja? Naja, nicht? Und die erste Aussage ist, ich brauche eine Markov-Kette, damit ich das Verhalten dieses Carsharing mir anschaue. Und zwar in grafischer Darstellung angeben, wie viele Zustände habe ich. Ich habe 3 Zustände, Bockenheim, Hauptbahnhof und Riedberg. Und da muss ich halt die Übergangswahrscheinlichkeiten in meiner grafischen Darstellung angeben. Das sollte Ihnen durchaus leicht fallen. Kommen wir zum Teil B. So, im Teil B ist es so, dass wir annehmen, wir haben tatsächlich ein Auto ausgeliehen, nicht wir, sondern ein Auto wurde ausgeschaut und dieses Auto hat sich anfänglich in Bockenheim befunden. So, und jetzt möchten wir einfach verfolgen, wie denn dieses Auto wandert. Ja, das ist anfänglich in Bockenheim ausgeliehen worden, wandert dann vielleicht, ich habe keine Ahnung, zum Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof vielleicht wieder zurück nach Bockenheim, vom Bockenheim zum Riedberg, weiß der Teufel, was da alles passiert. Ja? Das ist ein zufälliges Verhalten. Und die Aussage ist, naja, wenn du jetzt dir nicht ein spezielles Auto anschaust und dir genau anschaust, was denn jetzt die Statistik ist oder die Reihenfolge, mit der das Auto an welchen Verleihstationen abgegeben worden ist, sondern wenn du dir einen großen Schatz, ja, eine große Datenmenge anschaust, eine Statistik anschaust, hey, dann kommst du auf die Wahrscheinlichkeit Pi oben K, das heißt den Wahrscheinlichkeitsvektor, dass dieses eine Auto nach K Schritten sich entweder befindet in Bockenheim, Riedberg, Hauptbahnhof bzw. Riedberg. Aber das ist eine sehr genaue Aussage. Und wie beweist man so etwas? Vollständige Induktion. Und dann wird auch gesagt, machen Sie sich das Leben nicht so schwer. Es genügt nur der Nachweis der Gleichung hier für den Standort Bockenheim. Sie brauchen nicht jetzt das K durch das K plus 1 zu ersetzen. Sie brauchen nicht die entsprechende Aussage sich anschauen für Hauptbahnhof und auch nicht für Riedberg. Ne, können aber gleichzeitig, wenn Sie für den Standort Bockenheim diese Aussage verifizieren möchten, können ausnutzen, dass Sie bereits Bescheid wissen durch Induktionsannahme, dass Sie bereits Bescheid wissen für Hauptbahnhof und für Riedberg. Nicht? Und Teil Römisch 3 können Sie vielleicht an dieser Stelle, das machen wir natürlich nicht, aber können Sie vielleicht an dieser Stelle schon beantworten. Wenn denn diese Aussage richtig ist, und sie wird richtig sein, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, wenn Carla ihren Car-Service lang genug durchgezogen hat, wie stark frequentiert wird denn Hauptbahnhof, wie stark frequentiert wird Riedberg und wie stark frequentiert wird Bockenheim sein? Ja, da guckt man sich das hier halt an und dann sollte man Bescheid wissen. Und C ist nichts anderes als im Wesentlichen den Römisch 3, Punkt Römisch 3 nochmal aufgegriffen. Ja, und das ist eine erste Anwendung von Markov-Ketten, wo man tatsächlich sagen kann, bitteschön, wozu brauche ich denn wirklich Markov-Ketten, um zu sagen, wo diese Irrfahrten, und hier ist das die Irrfahrt eines ausgeliehenen Wagens, wo denn die Irrfahrten mit welcher Wahrscheinlichkeit landen und warum ist das zum Beispiel für den Car-Service von Hilfe? Naja, ganz einfach, damit ich sagen kann, wie groß ich denn die Parkplätze in Bockenheim im Hauptbahnhof und im Riedberg dimensionieren muss. So, Alice und Bob im Urlaub, das ist die letzte Aufgabe. Wir haben ein Pärchen, Alice und Bob fährt nach Dismodetien und Dismodetien ist bekannt für seine weißen Sandstrände, seine Museen und seine hochmodernen Wolkenkratzer. So, Alice weiß genau, wo sie hin will. Sie will an die weißen Sandstrände. Bob hingegen ist aus mir nicht so ganz erfindlichen Gründen durchaus an Sehenswürdigkeiten und vor allen Dingen auch an Wolkenkratzern interessiert. Alice möchte also auf jeden Fall, Alice bekommt die Chance, jeden ungeraden Tag das Sagen zu haben, möchte unbedingt am Strand ihren Tag verbringen. Bob ist, wie gesagt, auch kulturell interessiert und dann bekommen Sie Aussagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit er denn am Strand sein möchte, beziehungsweise ein Museum oder aber einen hochmodernen Wolkenkratzer besuchen möchte. So, jetzt schauen wir uns erstmal in den Teil A. Vergessen Sie, an geraden Tagen hat Alice das Sagen, vergessen Sie, an ungeraden Tagen hat Bob das Sagen. Vergessen Sie das. Es geht nur darum, aufzuschreiben, zu protokollieren, was denn die Markov-Kette sein wird, die das Urlaubsverhalten von Alice modelliert. Und Sie werden sehen, das ist sowas von langweilig, aber aufschreiben. Bei Bob die entsprechende Frage. So, und jetzt kommen wir zurück zu der Aussage, bitteschön, die beiden Alice und Bob, die wollen doch alternieren, in dem Sinne, dass Alice hat an ungeraden Tagen das Sagen, Bob an geraden Tagen. Was ist denn die Kette, die das Verhalten der beiden beschreibt? Zuerst Alice, dann Bob. Dann wieder Alice, dann Bob. Dann wieder Alice, dann Bob. Die Markov-Kette für diesen Fall. Okay, und im letzten Teil, Teil C, da wird gesagt, dann schauen wir uns auch eine ganz, ganz allgemeine Situation an und bitte nicht erschrecken lassen dadurch, dass die Situation sehr allgemein ist. Diese Situation wird eine ganz einfache, aber auch fundamentale Beobachtung haben, fundamentale Antwort haben. Ich habe zwei Ketten, G1 und G2. Die Zustände der Kette M1, das heißt die Knotenmenge, ist genau dieselbe wie die Zustandsmenge der Kette M2, das ist die Menge V. So, und dann soll eine Übergangsmatrix angegeben werden, einer Kette, die Folgendes macht. Die sagt, in ungeraden Schritten verhalte ich mich genauso wie die Kette 1. In geraden Schritten darauf Kette 2. Dann wieder Kette 1. Dann wieder Kette 2. Wie sieht die Übergangsmatrix dieser neuen Grad-Ungrad-Kette aus? Ja? Also wie gesagt, das ist eine sehr allgemeine Aussage. Die Antwort wird sehr, sehr einfach sein. Ja? Aber das muss man schon dann mit ein bisschen Zeit entsprechend lösen. Gibt es Fragen zu diesem Blatt? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum Übungsteil über. Und ich möchte ganz kurz anreißen, darf nicht zu viel rechnen, weil sonst wird die Aufgabe trivial, die alle ein Pendant der ersten Aufgabe. So, und da haben wir einen Webgrafen, was Ähnliches haben wir dann auch in der ersten Aufgabe gegeben. Diesmal ist der Dämpfungsfaktor 3/4. Und was ich machen soll, ich soll die Übergangsmatrix für den Dämpfungsfaktor 3/4 bestimmen. So, und das würde bedeuten, Dämpfungsfaktor ist 3/4. Und dann soll ich mir die Übergangsmatrix anschauen. Haben wir so notiert. Und möchte mir die Wahrscheinlichkeit anschauen. Zuerst einmal möchte mich auf den Knoten 1 konzentrieren. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich im Knoten 1 bin, dann auch im Knoten 1 verbleibe? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich im Knoten 1 bin, auch verbleibe? Wir denken dran, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/4 darf ich künstliche Links benutzen. Das macht die Sache durchaus kompliziert. Wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, okay, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus d mache ich einen künstlichen Link. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus d wähle ich die Alternative wildes Hüpfen. 1 minus d ist 1/4. So, und was ist denn, wenn ich wild hüpfe? Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich in 1 starte und in 1 lande, wenn ich wild hüpfe? Ja, dann habe ich tatsächlich ein gutes Ergebnis, nämlich dass ich in 1 lande, aus 4 möglichen Ergebnissen. Okay. So, aber dann kommt natürlich noch dazu, ich kann ja auch die Option Hyperlink wählen. Und ein Hyperlink, das ist die Option Hyperlink, die ich mit Wahrscheinlichkeit 3/4 wähle, die Option Hyperlink sagt mir, ja, dann bleibst du natürlich mit Wahrscheinlichkeit 1 dort. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ich im Knoten 1 bin, dann im Knoten 2 lande? Ja, da habe ich nur eine Chance, nämlich tatsächlich wild zu hüpfen. Ja, weil da gibt es über Hyperlinks keine Möglichkeit. Und wild zu hüpfen heißt, das tue ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 minus d, und das ist 1/4. Und dann muss ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 aus 4 vom Knoten 1 zum Knoten 2 rutschen. Ja, und wenn ich mir dann anschaue, was passiert wenn ich mir den Knoten, wenn ich den Übergang von 1 nach 3 benutzen möchte, abschätzen möchte, passiert genau dasselbe wie für den Knoten 4, wie für den Knoten 2 und dann würde man dann halt die Matrix entsprechend füllen. So, jetzt ist die Frage, bitteschön, was ist denn, ist das wirklich hier der PageRank-Vektor? Ist das wirklich, erfüllt er wirklich die PageRank-Eigenschaft? Naja, und dazu müssen Sie dann die PageRank-Eigenschaft nachprüfen, nicht? Und die PageRank-Eigenschaft haben Sie an dieser Stelle. Eine ähnliche Frage, wie wir auch eine ähnliche Frage zur Frage auf dem ersten Blatt ist, was passiert, also du regst mich irgendwo auf. Vielleicht kann ich das. So. Was passiert, wenn ich Moment. Wenn ich dem Knoten 2 einen Link auf sich selbst noch hinzufüge, was würden Sie so für realistisch halten? Also was wir machen ist, wir geben einen Link von 2 auf sich selbst hinzu und möchten uns anschauen, was passiert denn für diesen Vektor oder für diese Verteilung PR? Wird die Wahrscheinlichkeit oder der PR-Wert für das 2 sinken oder steigen? Für die 1 sinken oder steigen oder gleich bleiben? 4 sinken, gleich bleiben oder steigen? Dasselbe Frage für 3. Ja, und da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil sonst habe ich schon die Würze aus dieser ersten Aufgabe genommen. Das möchte ich mir kurz anschauen. Hier habe ich die Webmatrix gegeben und ich soll von der, nicht Webmatrix, sondern Übergangsmatrix, und ich soll von der Übergangsmatrix herausfinden, was denn der Webgraph ist. Habe ich eine Kante von 1 nach 1? Also ich muss mir jetzt erstmal darüber klar werden, bitteschön, was ist denn Sache mit dem Dämpfungsfaktor? Der Dämpfungsfaktor ist 1,5. So, und wenn ich mir jetzt anschaue, ich möchte mir nur Gedanken darüber machen, was ist denn, habe ich einen Link von 1 nach 1 in meinem Webgraphen drin? Vom Knoten 1 zum Knoten 1. Nicht? Und die Übergangswahrscheinlichkeit von 1 nach 1 ist 1/6, 2/12. So, und Donnerwetter nochmal. Okay, dann schaue ich mir erst einmal an, was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich wild hüpfe? 1,5. Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich im Knoten 1 bin, dann mit wildem Hüpfen auch in 1 lande? Naja, dass diese Wahrscheinlichkeit, ich habe 3 Knoten, weil 3 Zeilen, diese Wahrscheinlichkeit ist 1/3. Das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit, 1 von 1 aus mit wildem Hüpfen zu erreichen. Ja, und was bist denn du? Naja, ich bin die 1/6. Aber die 1/6 ist natürlich auch die 2/12. Nicht? Und was können wir daraus folgern? Naja, wir können daraus folgern, dass, bitteschön, du, hier steht doch in der Übergangsmatrix 2/12, die gesamte Wahrscheinlichkeit, den Knoten 1 von sich aus zu erreichen, die wird durch das wilde Hüpfen angegeben. Ja? Da gibt es keinen Knoten. Die Kante von 1 nach 1 ist nicht da. Ja, und entsprechend würden Sie sich dann die anderen Felder anschauen. Es geht dann halt nur darum, dass man sich wirklich überlegt, bitteschön, da hat es diese wilde Hüpfwahrscheinlichkeit gegeben und dann hat es halt die Wahrscheinlichkeit gegeben, den Hyperlink zu wählen und dann muss ich daraus schließen können, entweder nur wildes Hüpfen oder nicht ausschließlich wildes Hüpfen. So, okay. Möchte aber dazu sonst nichts weiter sagen. Okay. So, jetzt möchte ich hoffentlich mit Ihnen ein bisschen Spaß haben. Quidditch. Das ist natürlich der Harry Potter und es geht darum, das gegnerische Team auszuspähen. Und da hat es den Roger Davis, den Jeremy Stratton und den Randolph Burrow. So, und man hat sich auf die Lauer gelegt und man hat herausgefunden, wir haben diese drei Personen, Davis, Stratton und Burrow. Man hat herausgefunden, dass Davis, statistische Beobachtung, dass Davis nur in der Hälfte aller Fälle den Quaffle, das ist dieser Ball, ja, der dann abzuspielen ist, beziehungsweise das Ziel weiß ich gar nicht, der muss irgendwo landen, ja. Und der macht merkwürdige Geräusche und alles, ja. Davis spielt nur in der Hälfte aller Schritte den Quaffle ab. Was soll ich machen? Ich soll, um das jetzt schon vorwegzunehmen, ja, dann gehen wir hier zu dem Teil A, bevor wir diese drei Bullets uns anschauen. Was soll ich denn machen? Ich soll eine Markov-Kette angeben, und zwar hat die Zustände für Davis, Stratton und Burrow. Und die soll wiedergeben, wie denn der Quaffle abgespielt wird. Und am Ende möchte ich meinem Team sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von, hat der Davis tatsächlich den Quaffle, mit einer Wahrscheinlichkeit von, hat der Stratton den, und schließlich mit einer Wahrscheinlichkeit von, was auch immer, hat Burrows den entsprechenden, hat Burrows den Quaffle. So, dann haben wir, also ich mache das jetzt nicht mit 1, 2, 3, sondern ich mache das mit dem Davis, mit dem Stratton und mit dem Burrows. So, und was uns gesagt wird, ist, bitteschön, in der Hälfte der aller Fälle spielt er ab. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, in der Hälfte aller Fälle behält er den Quaffle. Das heißt, wenn der Quaffle schon beim Davis ist, mit Wahrscheinlichkeit 1/2, bleibt er da. Für den einen Spielzug. Im nächsten Spielzug, neues Spiel, neues Glück. So, gleichzeitig, in den verbleibenden Fällen, wird der Davis den Ball, den Quaffle, doppelt so häufig zum Burrow wie zum Stratton abspielen. So, dann muss ich mir natürlich darüber klar werden, 1/2 und dann doppelt so häufig, das sollte bedeuten 1/3 und 1/6. Aha, also doppelt so häufig zu Burrow, du mit 1/3 und zum Stratton mit 1/6. Stratton behält den Quaffle mit Wahrscheinlichkeit 2/3. Okay, das ist leicht vermerkt. Spielt mit Wahrscheinlichkeit 2/9 zu Davis ab. Das ist jetzt ganz einfach. Da geht es zurück mit 2/9. Und ansonsten zu Burrow. Na, jetzt wissen wir nicht. Ja, ansonsten, der Quaffle muss weg. Entweder bleibt er oder er geht weg. Ja, bitteschön. Mit 2/3 habe ich den Quaffle behalten. 2/3, ich mache denselben Hauptnenner, das ist 6/9. Mit 2/9 spiele ich ihn an den Davis ab, dann bleibt mir nur noch 1/9. Ne? Ist das richtig? Ja, ne? Und das geht so weiter. Ja, und dann können Sie dann die Markov-Kette mit ihren Übergangswahrscheinlichkeiten entsprechend auftragen. Interessant ist, was gefragt wird, was möchte man aus dieser Markov-Kette rausholen an Informationen? Naja, zum Beispiel möchte ich rausholen, dass im Tetenschritt die Wahrscheinlichkeit, beim Davis zu sein, so groß ist. Beim Stratton, nicht? Diesen Betrag hat und letztlich die Komplementwahrscheinlichkeit für den Borrow ein Sechstel mal 1 minus 3 hoch minus t ist. So, und dann ist die Frage, jetzt gehen Sie zu Ihrem Team zurück. Und es ist nicht besonders ratsam, wenn Sie sagen, naja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 mal 1 plus 3 hoch minus t wird der Quaffel beim Stratton sein. Nö, was Sie sagen werden ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 hat der Stratton, wenn das Spiel lang genug dauert, den Quaffel. Ja, das wollten wir wissen, das kriegen wir. Ja? So, was kann man denn mit Markov-Ketten noch so alles Schönes anstellen? Und da haben wir hier, ich mag die Aufgabe wirklich sehr, eine Aufgabe über das Kartenmischen. Nun komm schon. Ja, Alice und Bob spielen Karten. So, und zwar haben die verschiedene Mischverfahren. Stellen uns vor, dass wir tatsächlich nur drei Karten haben, damit wir das Verfahren exakt mehr oder minder evaluieren können. Die Karten 1, 2 und 3. Was macht Alice? Alice zieht, ja, die Karten liegen übereinander. Ganz oben ist die Karte 1, dann haben wir die Karte 2 und unten drunter die Karte 3. Was macht Alice? Alice wählt eine der drei Karten, jede Karte mit Wahrscheinlichkeit ein Drittel, nimmt sie heraus und steckt sie in die Mitte. Zwischen die beiden Verbleibenden, ja? Was macht der Bob? Der wählt ebenfalls eine der drei Karten mit gleicher Wahrscheinlichkeit, steckt sie aber nicht in die Mitte, sondern legt sie oben drauf. So, und jetzt möchten wir in dieser Aufgabe herausfinden, was denn das bessere Mischverfahren ist. Und tatsächlich wird diese Aufgabe sagen, was dieses bessere Mischverfahren denn tatsächlich ist. Diese Mischverfahren, die mischen erstaunlicherweise unterschiedlich gut. So, und dann möchte ich mir anschauen, um eine Aussage über das Mischverfahren von Alice zu machen, möchte mir nur anschauen, was denn die Alice so treibt mit ihrem Mischverfahren. Da möchte ich zuerst einmal sagen, bitteschön, diese Situation, 1 zu oberst, Karte 1 zu oberst, dann unten drunter die 2 und ganz unten die 3, das ist die Ausgangssituation. So, und was passiert? Naja, sie wird eine der drei Karten zufällig ziehen. Was passiert, wenn sie denn die Karte 2 zieht? Gar nichts. Ja, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3, das ist die Wahrscheinlichkeit, mit der sie die Karte 2 zieht, wird sie die Karte 2 halt ziehen und wieder genau dahin stecken, in die Mitte, wo sie herkommt. Das heißt, ich habe einen Self-Loop mit Wahrscheinlichkeit 1/3. So, mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 zieht sie die Karte 1. Was passiert? Sie zieht sie raus und steckt sie in die Mitte. Also haben wir hier 2, 1, 3 und das passiert mit Wahrscheinlichkeit von 1/3. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3 zieht sie aber die Karte 3, das heißt, was passiert ist in diesem Fall 1, die 3 rutscht in die Mitte, 1, 3, 2, Wahrscheinlichkeit von 1/3. Wenn ich jetzt bei 2, 1, 3 bin, mit Wahrscheinlichkeit 1/3 ziehe ich die 2, was passiert? Dumm gelaufen. Ne? Es geht wieder natürlich, die 2 ziehe ich raus und stecke sie in die Mitte. Es geht zurück, Marsch. Wenn ich die 1 ziehe, davon habe ich doch die Quatsch. Wenn ich die 1 ziehe, dann passiert gar nichts. Ich bleibe, wo ich bin. Ziehe ich die 3, gehe ich nach 2, 3, 1. Und bitteschön, das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, die ich bekomme. Was ist bei 1, 3, 2 der Fall? Mit Wahrscheinlichkeit 1/2 ziehe ich die 1 und lande bei 312. Die 1 rutscht in die Mitte. Und das passiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/3. Wenn ich die 3 ziehe, naja, ziehe ich sie raus und stecke sie in die Mitte, da war sie schon. Das heißt, ich habe jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 1/3, dass ich bleibe, wo ich bin. Und wenn ich die 2 ziehe, naja, dann geht es zurück, Marsch, Marsch. Ja, die 2 rutscht wieder in die Mitte und mit Wahrscheinlichkeit 1/3 gehe ich zurück. So, sind wir fertig? Nö, das geht immer noch weiter. Ich bin in dieser Situation und ziehe, 13 Minuten und 9 Sekunden haben wir noch, bin in dieser Situation und ziehe die 1, Quatsch, ziehe die 2, dann laufe ich zu 3, 2, 1. Aha, haben wir noch nicht gehabt. 3, 2, 1. Mit Wahrscheinlichkeit 1/3. Wenn ich die 3 ziehe, passiert gar nichts. Ich bleibe, wo ich bin. Was in der Mitte war, bleibt in der Mitte. Wenn ich die 1 ziehe, dann gehe ich über nach 2, 1, 3. Ich gehe zurück. Ja, und dann dasselbe Spiel, das kürze ich jetzt mal ab. Wir werden tatsächlich zurücklaufen. Wir werden eine Eigenschleife haben mit 1/3. Und wir werden dann letztlich ebenfalls zu 3, 2, 1 laufen. Mit ebenfalls 1/3. So, und dann ist die Frage, was passiert hier? Wähle ich die 3, dann laufe ich zur 3, 2, 1, zur 2, 3, 1, das heißt, ich laufe hier zurück. Wähle ich die 1, laufe ich zur 3, 1, 2, dann laufe ich hier zurück, beziehungsweise ich bleibe, wo ich bin, wenn ich die 2 will. Ja? So, und wissen Sie, jetzt ist einfach die Frage, das ist die Kette von Alice, MA. Schauen wir uns an, ob wir die... gut, das haben wir jetzt einfach so bezeichnet. Ja? Hier das MA. Dann würden wir auf der einen, das ist das Mischverfahren von Alice, dann würden wir auf der anderen Seite auch das Mischverfahren von Bob uns anschauen und durch eine Kette B abbilden. So, was ich wissen möchte ist, angenommen, ich beginne tatsächlich hier mit dieser Anfangs- mit diesem Anfangsstapel, Karte 1 oben, unten drunter die 2 und dann die 3 gefolgt. Was passiert denn, wenn ich tatsächlich nach Alice's Methode K Schritte lang mische? Das passiert, Pi oben K. Was passiert für die Übergangsmatrix P von Alice? Was passiert bei Bob? Das passiert genau dasselbe, aber diesmal für die, bitteschön, die Übergangsmatrix nicht P von Alice, sondern die Übergangsmatrix Q, wenn Sie so wollen, von dem Bob. So, und dann ist die Frage, welche dieser beiden Verteilungen ist wie schnell in der Nähe der Gleichverteilung? So, und wie kann man das herausfinden? Naja, indem man zum Beispiel den Matrizenrechner anwirft und einen Schritt verfolgt, zwei Schritte verfolgt, fünf Schritte verfolgt, beziehungsweise mit dem Matrizenrechner tatsächlich experimentiert und versucht herauszufinden, was nach unendlich vielen Schritten passieren soll. Oder können Sie das jetzt schon sagen? Was sollte nach unendlich vielen Schritten passieren? Was sollte da die Grenzwahrscheinlichkeit sein? Nach unendlich vielen Schritten? Ja? Ja, genau, das muss passieren. Ja? Aber bitteschön, den Matrizenrechner mal anwerfen und schauen, wie weit Sie nach 1, 2, 5 oder unendlich vielen Schritten sind. Von der Gleichverteilung für Alice und für Bob ebenso. Stellt sich heraus, eines der Verfahren, das Alice- bzw. das Bob-Verfahren, ist tatsächlich schneller an der Gleichverteilung. Ja? Sie können schummeln, wenn Sie wollen. Ja? Okay, Dankeschön.